Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
Ich habe also viele, so viele junge Leute kennengelernt, die haben Dreams im Kopf, Träume. Und diese Träume können sie nie erfüllen, weil sie Weicheier sind. Man muss also wirklich ein harter Typ sein, um mit solchen Einsamkeiten zurechtkommen, mit solchen Völkern zurechtkommen. Also es ist alles Kopfsache im Leben. Und wer seinen Kopf beherrscht, beherrscht das Leben.
Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Episode, in der ich einen ganz besonders schillernden Gast habe, einen Abenteurer der alten Garde. Kompromisslos und, so macht es den Anschein, unverwüstlich. Bevor es mit ihm losgeht, möchte ich euch aber von einem Projekt erzählen, einem neuen Projekt, an dem ich in den letzten Monaten mit vielen Gästen des Weltwach-Podcasts gearbeitet habe und über das ich mich riesig freue, einem Buch zur Show, zu Weltwach, das in der zweiten Maihälfte 2020 im National Geographic Verlag erscheint. Und darin, in diesem Buch, da berichten Grenzgänger und Weltenwanderer vom Aufbrechen und Ankommen, von Erkenntnissen und Widerständen und Begegnungen, die das Leben verändern können. Der Untertitel, das Beste aus dem Weltwach-Podcast, der ist natürlich zugegebenermaßen mit Vorsicht zu genießen, denn was ist schon das Beste? Aber es ist jedenfalls so, dass in diesem Buch einige unserer beliebtesten Gäste und auch spannendsten Geschichten vereint sind. Und zwar in bebilderten, redaktionell von mir nachbereiteten Fassungen unserer Gespräche mit zum Beispiel Reinhold Messner, Rüdiger Nehberg, Christine Thürmer, Michael Martin, Hans Kammerlander, Joey Kelly ist mit dabei und viele andere auch. Und die Kapitel sind in enger Zusammenarbeit mit ihnen entstanden und das Ergebnis ist so eine Art, ja, Essenz des Abenteuers. Dessen, was Abenteuer sein können und was sie uns zu geben vermögen. Wie gesagt, es erscheint in der zweiten Maihälfte. Es kann aber schon jetzt im Weltwach-Shop auf weltwach.de vorbestellt werden. Und für alle Exemplare, die bis Mitte Mai bei uns bestellt werden, spende ich mein Honorar als Herausgeber dem Verein Target von Rüdiger Neberg, der ja leider kürzlich verstorben ist und wie gesagt auch an diesem Buch mitgewirkt hat und in ihm auch vertreten ist. Also, lang zu, es würde mich freuen. Genauso wie es mich übrigens auch gefreut hat, als ich kürzlich nach langer Zeit mal wieder einen Blick in die Apple Podcast App geworfen habe und dort feststellen durfte, welch ausgesprochen nettes Feedback ihr dort hinterlassen habt. Zum Beispiel von Katrin. Sie schreibt: Der Weltwach-Podcast ist einer meiner liebsten Podcasts. Erik ist immer super vorbereitet und stellt inspirierende Fragen an seine wundervollen Interviewpartner. Im Vergleich zu anderen Reisepodcasts gefällt mir besonders die Professionalität, der Ideenreichtum und die Vielfalt der Themen. Der Podcast ist ein steter Begleiter auf meinen Laufrunden. Oder von German by Nature. Erst vor kurzem habe ich den Podcast entdeckt. Er bereichert meine leider oft notwendigen Autofahrten und mir als leidenschaftlichem Fernwanderer hilft es, die Zeit in Anführungszeichen in der normalen Zivilisation besser auszuhalten. Die Interviews sind angenehm unaufgeregt und trotzdem erlebt man die Begeisterung der Protagonisten. Hoffentlich gehen euch die Gäste nie aus, ändert bitte nichts. Und zu guter Letzt ein Beitrag von einem Namen, der sehr schwierig auszusprechen ist, Mary Louise Hubidu. So würde ich es mal formulieren. Tolle Interviewgäste und super Interviewführung. Die Geschichten sind spannend und inspirierend. Ich habe inzwischen so viele neue Ideen und Motivation, sie in die Tat umzusetzen. In Corona-Zeiten merke ich mehr denn je, wie die ganze Welt zusammenhängt. Der Podcast bringt diese ganze wundervolle Welt in meinem Wohnzimmer zusammen. Danke. So. Also es fühlt sich etwas seltsam an und mutet vielleicht auch nicht allzu bescheiden an, dass ich diese lieben Worte hier selbst vorlese, aber das tue ich, um euch zu sagen, vielen Dank von Herzen. Diese Rückmeldungen, die bedeuten mir sehr viel, sie motivieren mich und sie helfen darüber hinaus auch unserer Show leichter von weiteren Hörerinnen und Hörern gefunden zu werden. Denn die Apple Podcast App richtet sich dabei, welche Podcasts wie angezeigt werden, eben auch nach der Anzahl und der Art derartiger Rezensionen und Bewertungen. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt zu Wolfgang Clemens, Spitzname Gangerl. Das ist mein heutiger Gast. Er ist fast 80 Jahre alt, aber er macht keine Anstalten, das große Abenteuer zu beenden, zu dem er vor mittlerweile über 3 Jahrzehnten aufgebrochen ist. Damals ist er mit einer selbstgebauten Yacht losgesegelt und seither nie wieder in sein altes Leben zurückgekehrt. Rechnet man alle Kilometer zusammen, hat Gangerl 9-mal die Welt umrundet. In dieser Zeit hatte er Stürme überlebt, Piratenüberfälle, Gefängnisaufenthalte, Krankheiten und so weiter und so fort. Und er hat so viel erlebt, dass er mit seinen Berichten vermutlich eine ganze Weltwach-Staffel füllen könnte. Oder auch mehrere Bücher. Das erste von mehreren, die er plant, hat er übrigens bereits geschrieben. Es heißt Der Paradiesjäger, für immer ausgestiegen. Ja, und auch wir wollen erstmal mit einer Folge anfangen und die geht jetzt los. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Ja, hallo Gangerl. Es freut mich sehr, dass du dabei bist hier bei Weltwach. Herzlich willkommen.
Ja, ich danke, dass ich eingeladen worden bin.
Vor einiger Zeit, da hast du mehrere Jahre auf den Philippinen verbracht. Und zwar auf den Inseln und auch auf einem Boot, auf deinem Boot, um die Inseln herum. Was hast du dort in dieser Zeit gemacht? Wie hast du in dieser Zeit dort dein Alltag verbracht und gestaltet?
Naja, also mein Wichtiges im Leben ist einfach Inseln zu erkunden und einfach mit fremden Völkern zu leben. Und so habe ich halt so ziemlich alle Inseln abgeklappert. Vor allen Dingen, was auch die Unterwasserwelt betrifft. Ich bin also leidenschaftlicher Taucher. Eines der letzten spannenden Abenteuer, die ich also in meinem Leben alle vollzogen habe. Das ist also jetzt nur noch Tauchen.
Das ist jetzt dein Fokus. Das
ist mein Fokus, ja.
Wann hast du damit angefangen?
Ja, also.
Weil du sagst, eines der letzten Abenteuer?
Ja, also ich war früher so ein richtiger Adrenalin-Junkie und habe also vom Fallschirmspringen, Drachenfliegen, Autorennen, alles gemacht, was eigentlich Adrenalin erzeugt. Naja, und jetzt im Laufe der Jahre, wo man halt älter wird, da blendet man halt irgendwas aus, wo was passieren könnte. Ich bin also in meinem Leben so viel in Krankenhäusern zusammengeflickt worden, Und dann, wenn das Alter irgendwann kommt, überlegst du, ob du weitermachen willst. Und wer da so weitermacht, der muss irgendwas in der Birne haben.
Wobei ja beim Tauchen durchaus auch mal was schiefgehen kann. Du wurdest ja, glaube ich, mal von einer Muräne zum Beispiel gebissen.
Naja, das habe ich aber selber profitiert. Ich habe die 4 gigantische Muränen Mund zu Mund gefüttert und ja, da hat es also dann einen Unfall gegeben und da hat mich einer in den Arm gebissen. Aber ich habe auch viele Attacken mit Haie gehabt und so. Aber es ging eigentlich alles locker über die Bühne. Man muss sich halt bloß manchmal wehren. Haie sind auf Geräusche überhaupt nicht fokussiert und wenn ich die unter Wasser anbrülle, wenn sie mir zu nahe kommen oder aber mit dem Messer auf die Taucherflasche solche Geräusche mögen sie nicht und dann verschwinden sie wieder.
Guter Tipp, werde ich im Hinterkopf behalten. Ja, 2 Jahre Philippinen und du hast gerade gesagt, du hast so ziemlich alle Inseln abgeklappert. Das sind ja, glaube ich, um die 7000.
Naja, nicht alle, aber viele ja, halt, die gut. halt interessant ja. sind.
Ne? Ich war auf Palawan mal unterwegs, ich ja. weiß nicht, warst du dort auch?
Ja, war ich erst vor 3 Jahren war ich in Palawan. Ja.
Wie hat es dir dort gefallen?
Ja, sehr gut. Also es ist eine der schönsten Inseln überhaupt. Die hatte ich also damals, wo ich also zu den Philippinen kam, hatte ich die also abgehakt, weil mir die Zeit einfach nicht mehr reichte. Ich wollte also weiter um die Welt. Und das habe ich also dann vor 4 Jahren nachgeholt und bin also separat nur nach Palawan.
Vor allem dort ja sehr, sehr schön El Nido, beziehungsweise ja, El das Nido Archipel.
Ja, ist ja fantastisch.
Aber ja. in der Unterwasserwelt ja, glaube ich, nicht mehr so spektakulär, nachdem dort sehr viel mit, wie sagt man, Dynamit, Fischerei,
ja, das ist also das, was ich also damals schon wirklich kritisiert habe, dass es überall in der Nacht bumm, bumm, bumm. Und das ist also schlimm und speziell nur... ja, gut, Vietnam vielleicht auch noch, aber es wurde eingedämmt über die Jahre, weil irgendwann tut es also sogar der Einheimische merken, dass er die Natur kaputt macht mit Dynamit, ne?
Wenn du sagst, du hast dort 2 Jahre verbracht, viel tauchend, viel erkundend, wie kann ich mir das vorstellen? Also du wirst ja nicht 2 Jahre lang jeden Tag einen Tauchgang unternommen haben.
Ja, mache ich aber fast.
Ja, okay. Also das ist wirklich der Fokus.
Ja, ist der Fokus. Also vor allen Dingen, der Hauptfokus ist einfach, in Dörfern zu wohnen mit den Einheimischen, mich da irgendwie schon langsam reinzumogeln, dass sie mich mögen, dass sie mich aufnehmen. Und dann, wenn du mal also diese Barriere übersprungen hast, dass du ein Fremder bist, dann nehmen sie sich, egal wo du bist auf der Welt, bist du aufgenommen und dann ist alles easy.
Wie schaffst du das, diese Barriere zu überspringen? Nach den vielen Jahren hast du da ja wahrscheinlich ein bestimmtes Vorgehen oder zumindest Verhaltensweisen, wo du sagst, das ist besonders wichtig oder hilfreich.
Ja, mit den vielen Jahren bin ich also regelrecht zum Kulturjäger geworden und habe also wirklich solche Primitivkulturen angesteuert. Und da habe ich also viel erfahren müssen. Du darfst halt einfach keine Fehler machen. Meistens habe ich immer einen Guide dabei, wenn ich zu Kulturminderheiten gehe. Aber trotzdem ist es manchmal passiert, wie am Sepik River, machst du irgendwie aus dem Blödsinn, ne, machst du irgendwas, wo der Guide dich nicht zurückhalten kann.
Was hast du dort gemacht und wo war das? Vielleicht kannst du die Passage kurz
erzählen. Das war am Sepik River da bei so einem...
Wo ist der River?
Er ist der größte Fluss von Papua-Neuguinea. Mhm. Ne, und da bin ich also mit einem Kanu, mit einem Einheimischen, hab mir 40 PS Außenborder, dann bin ich also bis rauf zum Irinjaya, wo es also dann schon ganz eng wird und... dabei so einem Kulturtanz habe ich dann mitgetanzt und vor lauter Übermut habe ich meinen kleinen Jungen auf die Schulter gesetzt und der hat zu schreien angefangen und die Mutter hat geglaubt, ich habe den verhext. So, und dann, da haben wir die also mit dem Geldschein, hatte bloß meinen großen 50-China-Schein und so einen Schein hat die im Leben noch nie gesehen. Naja, und da haben sie an dem Schein rumgefummelt und mein Guide wusste, jetzt eskaliert das und hat mich also gepackt, sind wir davongelaufen. Und als wir im Kanu saßen, sind also die Pfeile hinter uns nachgeflogen.
Also der Schein hat sie nicht besänftigt.
Ja, so ist es.
Okay. Und das ist so ein Beispiel für einen Fehler. Wie gehst du vor, wenn du jetzt, bleiben wir mal noch kurz bei den Philippinen, wenn du dir dann Dorf aussuchst, das dich interessiert, wie machst du dann die ersten Schritte?
Ja, die ersten Schritte ist einmal nicht als Tourist auftreten, der auf der Brust die Kamera hängen hat. Kamera bleibt im Koffer. Die müssen nicht sehen, weil irgendwie haben die alle schon gespannt. Manche Vereine, sage ich, manche Stämme haben sogar von Fotos Angst, weil es ihre Seele klaut. Und ja, da habe ich immer viele Geschenke dabei. Egal was. Und das Leichteste, um sich bei Kulturminderheiten einzuschmuggeln, sind die Kinder. Mhm. Wenn du für Kinder Lollis, Bonbons, vor allen Dingen Luftballons, haben sie noch nie gesehen. Das ist also für die Dinge. Und dann, wenn die Kinder dich mögen, dann ist es easy mit den Erwachsenen.
Und dann versuchst du wirklich ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht sogar manchmal ein paar Monate dort zu verbringen.
Genau, so ist es.
Was ziehst du für dich daraus?
Ja, also ich erlebe, egal wo ich bin, überall. Und das ist das, was mich fasziniert. Es gibt keinen Neid und keine Angabe in diesen Kulturvölkern. Jeder hat das Gleiche. Und wenn du jetzt nicht aufpörst, was du hast, dann hast du auch keine Probleme, wenn du normal angezogen bist. Ich bin so viele Dörfer abgeklappert, die sogar gefährlich sind, Slums, so Downtowns und etc. Ob das jetzt Kapstadt unten war oder nicht. Da gehe ich absichtlich, in diese Slums rein, primitiv angezogen, und da schauen sie dich ganz überrascht an. Was hat der? Warum traut sich der zu uns rein? Kein Tourist kommt zu uns rein. Entweder ist das einer von der Regierung oder hat irgendeinen Bum-Bum in der Tasche. Also irgendwie, und dann nähern sich die irgendwie ein paar so Halbwüchsige, und ja, dann gibst du ein paar Zigaretten und so, und dann hast du eine kleine Schar hinter dir und die schützen dich.
So schnell geht das.
Ja, so schnell geht es.
Das heißt, dir ist der Kontakt zu Einheimischen offensichtlich sehr wichtig, und das ist dir an verschiedenen Orten gelungen, unter anderem, wie schon besprochen, auf den Philippinen. Du wurdest ja dann aber eines Tages auch besucht auf deiner Yacht, und allerdings leider nicht von freundlichen Einheimischen.
Naja, das war also dann, aber als ich die Philippinen verlassen wollte. Ich bin also dann auf dem Weg nach Borneo gewesen, und dann die Sulusee ist ja bekanntlich berüchtigt. Und da habe ich also in Gagian Island, es liegt also eine kleine Insel noch davor, und vorher wurde ich also schon von 4 so Bankers und ein größeres, altes, marodes Schiff wurde ich also begleitet, einmal links, einmal rechts und so und Ding. Und dann hatte ich also mir gedacht, ja,
die haben auch versucht, bei dir irgendwie anzulegen.
Ja,
oder?
Das könnte gefährlich sein. Und nachdem das größere Boot da bei mir anlegen wollte, habe ich also da einen Schuss in die Luft gelassen, und dann habe ich einen Hut drauf und mit einem Stecken draußen, als wenn da einer steht, habe mit der Pistole vorne rausgeschossen, mich ganz schnell wieder umgezogen, ein anderes T-Shirt dann hinten mit der Pumpgun in die Luft geschossen. Dass die glaubten, es sind also mehr Leute
an Bord. Eine ganze Mannschaft an Bord.
Ja, richtig.
Ja. Aber dann kamen sie eben,
glaube ich. Naja, dann haben sie also Abstand genommen. Ich habe also mal die ganze Schussserie in die Holzkajüte gelassen. Und dann haben sie Abstand von mir genommen. Und dann habe ich also leider den Fehler gemacht. Ich war also schon 2 Tage unterwegs, und mein Autopilot war kaputt und war also mehr als wie müde. Und da habe ich mir gedacht, also hier auf der kleinen Insel, die ist unbewohnt und da könntest du also ankern. Aber wahrscheinlich haben sie meinen Weg verfolgt, und nachts kamen also dann welche an Bord, und es waren also, ich habe also einen Infrarotmelder, der ist gekoppelt mit einem Lautsprecher, der bellt wie ein Hund. Ne? Und da ich also wusste, wenn ich jetzt im Cockpit schlafe, dann liege ich offen auf dem Tablett. Und da habe ich mich also in die Achterkajüte gelegt. Und wenn mein Alarm wird mich schon wecken. Und tatsächlich in der Nacht ist der Hundealarm losgegangen. Mein Hund hat gebellt. Da habe ich hinten rausgeschaut, habe nichts gesehen. Als ich mich umgedreht habe, sind mit dem Rücken zu mir 2 Piraten gestanden mit Kalaschnikow in der Hand und haben also runtergezielt in die Kajüte, wo mein Hund gebellt hat. Wir haben gedacht, ich oder der Hund kommt hier raus. Dann habe ich aber nicht gefragt, wo kommt ihr her, was wollt ihr, sondern habe gleich geschossen. Einer ist gleich über die Reling und der andere ist also am Deck zusammengebrochen. Und dann habe ich also noch geschaut nach ihm, was ihm fehlt und so. Und habe ihn so mit dem Fuß umgedreht und auf einmal zuckt er hoch und hat mir mit dem Messer den ganzen linken Unterarm aufgeschnitten. Ne? Ja, da hatte ich also, in der anderen Hand hatte ich noch eine Keule und die habe ich ihm also über den Schädel gehauen und habe ihn also auch ins Wasser geschmissen und bin also dann, na, dann habe ich noch gehört, dass also ein Außenboot, ein Boot losgefahren ist. Da ist also außen an der Reling noch ein Boot gewesen mit einem Kerl drin. Und ja, da bin ich also...
Der hat ja die Flucht ergriffen.
Ja, der Flucht angegriffen. Vielleicht waren auch zwei Leute drin oder drei, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle in der Nacht bin ich also dann noch Richtung Borneo gefahren. Ja. Ist eine ganz kritische Ecke. Zwei Jahre später wurden also da die Wallats entführt. Und vor zwei Jahren wurde also, ist ein Freund von mir, der wurde schon mal in die Somalis überfallen, entführt. Und die Deutschen haben, glaube ich, 400.000 Euro bezahlt. Und ich habe ihn noch gewarnt, und Jürgen Kanter, vor einem Jahr nicht hier diese Zulu so hoch, weil er nach Indonesien wollte. Und aber er hat es trotzdem nicht gemacht. Und da wurde dann seine Frau erschossen und er entführt. Wurde also vier Monate in Gefangenschaft gehalten, haben mit den Deutschen verhandelt. Die Deutschen haben nicht noch einmal bezahlt und haben es vor zwei Jahren geköpft. Ja, das wurde sogar im Internet, die Köpfung gesendet, war natürlich sofort am nächsten Tag wieder draus.
400.000 wurden bezahlt? Oder
habe ich in das Somalia drüben, okay. Ach, okay. In Afrika.
Okay.
Ne, und da haben sie ihn freigekauft. Ja. Ne, und die ganze Story hat er mir also erzählt. Ich habe ihn auf die in Malaysia kennengelernt. Und da hat er mir diese ganze Story, war ich also mehrere Monate mit ihm zusammen. Ne, und naja, aber dann hat er mir also diesen Fehler gemacht und ist also durch die Zulusee von Bali hochgesegelt. Und ja, das war also dann in der Nähe, wo die Wallats entführt worden ist, haben sie dann ihn erwischt. Ne?
Und sowas Ähnliches hast du natürlich damals auch befürchtet.
Es war mir ja nicht so bekannt.
Als sie bei dir an Bord waren, hast du natürlich gewusst.
Es war ja aber nicht der Einzige. Als ich dann in der Bildzeitung Titelseite, haben sie wieder einen Deutschen, und das sogar in Palawan. In Palawan an der Westküste wurde der Deutsche entführt mit seiner Frau. Und da war mir eigentlich klar, dass die Informanten haben. Die werden wahrscheinlich hier bezahlt von diesen Piraten, und die passen auf, wenn die also dann speziell, wenn eine deutsche Yacht erscheint unter Flagge, ne, Deutschland hat viel Geld. Und ja, und da wird natürlich der anrufen und dann kommen die nicht, weil von Yolo, wo die Piraten eigentlich zu Hause sind, in die Berge, ist ein weiter Weg nach Palawan. Und trotzdem sind die wahrscheinlich rüber und haben den Deutschen da drüben entführt, was in der Bildzeitung dann stand. Nicht?
Wie bist du danach mit diesem Erlebnis fertig geworden?
Da würde ich also schon sehr oft gefragt, aber... ich habe das einfach abgehakt, entweder der oder dich. Da habe ich keine Gewissensbisse, weil mich hätten sie erschossen, also oder entführt. Und wenn sie nicht bezahlt hätten, die Deutschen oder irgendwer andere, dann hätten sie mir die Rübe runtergehauen.
Hatte das in irgendeiner Form ein rechtliches Nachspiel? Oder?
Nee, überhaupt nicht, weil das war direkt an der Grenze von Malaysia, Borneo. Ne, und diese Wunde am Arm wurde dann in Sandakan in Malaysia wurde die genäht und so. Und die haben auch keinerlei Schwierigkeiten gemacht. Die haben sogar geklagt, dass ihre einheimischen Fischer sich nicht mehr raustrauen, weil diese Piraten machen sich eine Schießübung draus, Leute zu erschießen. Und das habe ich dann selber persönlich im zweiten deutschen Fernsehen in Deutschland gesehen, dass nachdem das also mit den Wallats passiert ist, sie haben also ein Fernsehteam in Manila das Gefängnis besucht und da haben sie einen interviewt. Und dieser Kerl hat also wirklich lachend zugegeben, dass er schon über 40 Leute erschossen hat. Ne? Und in Malaysia, wo der Arm genäht wurde, die haben also gesagt, dass sie ihre Fischer nicht mehr aufs Meer raustrauen, weil wegen einem Körbchen Fisch werden die erschossen. Ist also schon, dann haben sie eine große Invasion gemacht auf Yolo und haben also einen großen Pulk erschossen, aber der ist wieder neu entstanden und das wird sich also wahrscheinlich nie ändern, weil die eigentlich von den IS und so werden die unterstützt und bekommen Geld und Yachtentführungen. Hab mir in Somalia gesehen, das bringt viel Geld.
Das war also ein Tiefpunkt deiner vielen Reisen, aber es gab natürlich auch unzählige Höhepunkte, und über diese Höhepunkte, aber auch wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dich dort zwei Jahre auf deiner Yacht auf den Philippinen rumgetummelt hast, darüber möchte ich gern in dieser Folge mit dir sprechen. Und soweit ich weiß, begann ja alles oder zumindest die entscheidende Phase 1975. Damals hast du dich entschieden, ja, dir ein eigenes Boot zu bauen. Wie ist es damals zu dieser Idee gekommen?
Naja, das ist also, ich bin also sehr reiselustig und habe mir also schon viel von der Welt angeschaut. Und da ich also ein Hotel hatte und mir selber ein Schiff 12 Jahre gebaut habe, ist es also dann zum Wahn geworden, einfach Zivilisation zu verlassen. Ich war überlastet. Aber das war hier auf der Bootsmesse in Ding, war ich also, als die Bootsmesse Düsseldorf angefangen hat.
Genau, da befinden wir uns ja gerade auch.
Ja, und da habe ich also die großen, schönen Yachten stehen sehen. Ich war also FD-Segler. Und da habe ich also mir gedacht, Mensch, mit so einer großen Yacht die Welt zu umrunden, die große Freiheit bedeutet das. Das wäre natürlich das Ideale für mich, ne? Aber habe ich in meinen Geldbeutel reingeschaut, dann war es einfach mal nicht mehr. Ja. Aber ich habe immer sehr viel Glück in meinem Leben, wo ich sehr viel Pech auch immer habe, bin ich zu einem Buchstand hierher gekommen, da habe ich ein Buch entdeckt, Yachten zum Selbstbauen. Und das habe ich mir dann gekauft, habe drin rumgeblättert und ich muss immer sagen, wir Deutschen sind also richtige Angeber. Ne, und ich war, glaube ich, der Allergrößte. Ne, damals sind die Weltumsegler mit 9-Meter-Booten gefahren und ich habe mir gleich ein 16-Meter-Boot gebaut. Naja, auf alle Fälle war das also die Motivation, auszusteigen. Habe dann alles verkauft. Ich wusste, ich schaue mir die Welt an.
Dein Hotel, dein Wirtshaus, alles.
Alles, ja. Habe ich also meine Kunstschmiede. Und ich hatte eine gute Schmiede, weil ich habe also viel für einen späteren Papst Benedikt, der in München Kardinal war, habe ich also gearbeitet und habe viel Geld verdient. Ja, aber irgendwo, das hat mir nicht gereicht. Ich musste mehr haben. Also, und das war einfach die große, weite Welt.
Woher hast du das Zutrauen genommen, zu glauben, dass du in der Lage bist, dir selbst eine eigene Yacht zu bauen? Ich meine, dass es dieses Buch gibt, ist eine Sache, aber dann auch zu denken, ja, ich kann das schaffen und ich komme damit klar auf hoher See, ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
Ich bin frech wie Nachbarslumpi. Ne, also wenn ich alleine denke, wie ich meinen ersten Segelschein gemacht habe, habe ich also in Kaorle oben meinen Schein Nachmittag um 3 bekommen. Um 5 Uhr habe ich schon Freunde eingeladen, weil mir sicher war, ich bekomme diesen Schein. Habe ich eine Charterjacht geschartert und bin also dann abends um 7 gleich zur ersten Nachtfahrt ausgelaufen. 2,5 Tage bis runter nach Ancona und dann quer übers Meer bis rüber nach Dubrovnik. Also ich glaube, das hat sich noch keiner getraut und alles ging gut.
Okay, und du hast dir also dieses Boot dann gebaut schlussendlich und du hast es gerade schon angedeutet, 12 Jahre gedauert. War jetzt also nicht gerade schnell.
Nee, ja, das ist also wirklich der Hammer gewesen, weil ich habe also sehr viel Unterbrechungen gehabt. Ich bin also leidenschaftlicher Drachenflieger gewesen. Ich hatte also beim Fallschirmspringen mal einen Unfall und dann beim Drachenfliegen, da habe ich einen Vogel abgeschossen. Das war also die Meisterschaft da hinten und da habe ich also vor lauter Fluggeilheit habe mich über die Klippe rausgestürzt und bin also 35 Meter durch die Bäume auf die Erde geknallt, weil ich einen Haken vergessen habe. Ich habe mich also nicht eingehängt. Der Drachen ist allein ins Tal. Ja, und da war er also fast ein Jahr aus. Es war alles gebrochen, 3 Rückenwirbel, die ganze Hüfte durchschlagen und alles. Ja, und dann war es Erholungsurlaub. Da habe ich mir gedacht, du musst dich wieder erholen. Und da hat man gleich wieder eine Segeljacht geschartet in Griechenland. Ja, und da kam der zweite Hammer. Ich habe ein paar Amphoren gefunden, so bloß Scherben.
Und im Meer, ne? Also so ein paar alte Meer, Scherben.
Ja, direkt am Poseidon-Tempel. Ne? Ich bin guter Freitaucher, 25 Meter war kein Problem für mich, ohne Gerät. Und da habe ich ein paar glasklares Wasser, ein paar Scherben unten liegen sehen. Die habe ich mir also mitgenommen, wollte ich als Andenken mit nach Hause nehmen. Naja, gut, und der Typ, der uns die Yacht verschartert hat, der hat das also gesehen, als wir nach dem Urlaub unsere Seesäcke gepackt haben, hat meine Freunde extra gewarnt, lasst es ja nicht sehen. Aber die haben nicht gehorcht und der hat uns dann angezeigt, sind wir am Flugplatz gewesen und durch einen Zoll abgefertigt worden und gleich danach verhaftet worden. Naja, und dann sind wir also 3 Tage ins Gefängnis gekommen, habe ich also permanent die deutsche Botschaft versucht zu erreichen und immer nur Anrufbeantworter erreicht. Ne? So, also kein Mensch hat sich um uns gekümmert. Man hat uns also eingesperrt und das Schlimme war also dann, dass wir also bei der Verhandlung, weil ich gesagt habe, ja, wir brauchen keinen Rechtsanwalt und nichts, ne? Dann war also die Verhandlung und diese Verhandlung hat uns also eiskalt fast 2 Jahre Gefängnis drauf gebrummt. So, und da war also mein Freund, der auch Drachenflieger ist, der ist also dann total ausgerastet auf dem Heimweg und hatte also die grüne Minna oder das Gefängnisauto hat er an einer Kreuzung, wo gerade zum Markt war, viele Leute, da ist er also dann rausgejumpt. Der Nachfolger, der Wärter, dem habe ich den Fuß gestellt, der hat kleine Bauchlandung gemacht. Und der ist also zickzack durch die ganze Menschenmasse so lange gelaufen, bis er nicht mehr konnte. Und da hat er also auf die Verhaftung gewartet, aber der andere war noch schwächer, der hat eh aufgegeben.
Ach was, also ist er entkommen.
Ja, ja. Und der hat sich also dann, klugerweise, ist er durch die Straßen er hatte kein Telefon, nichts, null.
Und dann, WhatsApp gab's noch nicht.
Also. Nee. Und dann ist er also auf einem Müllplatz gelandet und da hat er sich also langsam, so Aussteiger-Typen, Aussteiger waren es nicht, einfach Asoziale. Ne? Und die haben da Müll gesammelt und so ein Ding und da, die hat er zeitlang beobachtet und da hat er sich abends dann hingetraut und da hat ihn dann einer angesprochen, der hat ihn nicht verstanden und hat ihn mit zum Feuer genommen und dann war aber einer dabei, der hat in Deutschland schon mal gearbeitet und der konnte Deutsch. Ne? Und die haben ihn dermaßen unterstützt, die haben ihm Geld gegeben und er konnte die Frau anrufen, die ist dann mit dem Pass eingereist und dann sind sie über viele Dinge, wir wurden in ganz Griechenland gesucht, also überall im Radio, im Fernsehen, überall ein Ding, also wir sind wie die schlimmsten Verbrecher behandelt worden. Ja, und dann haben sie also die Flucht über die Türkei gemacht und Riesenglück gehabt. Und das Größte, der hat wirklich Riesenglück gehabt, dass er da rausgekommen ist. Aber natürlich auch sehr viel Pech. Ich habe nämlich nach kurzer Zeit von seiner Frau einen Brief bekommen, dass er leider den gleichen Fehler gemacht hat wie ich. Beim Drachenschlepp ist er hochgeschleppt worden und hat sich nicht eingehängt und ist 10 Meter auf die Erde geknallt. Nur 10 Meter und war tot.
Ach Gott, das ist traurig.
Das ist mehr wie traurig. Und überlebt so eine wahnsinnige Flucht. Ja.
Aber du hattest natürlich auch bei der Flucht nicht so viel Glück wie er, denn du bist ja im Wagen geblieben, Gefängniswagen. Und bist dementsprechend.
Ich wollte anfänglich auch mitfliehen, aber durch das, dass noch andere Freunde mit der Freundin dabei war, da habe ich mir gedacht, du kannst nicht fliehen, weil wenn du heimkommst, dann tun sie mich in Roding besteinigen.
Ja.
Ne, und dann, ja, da sind wir halt im Gefängnis geblieben und wurden aber dann schlimm behandelt. Also erst einmal wurden wir also auf der Straße, als der geflohen ist, wurden wir auf der Straße geschlagen mit Gummiknüppeln und kamen dann in ein Gefängnis, haben also 3 Tage überhaupt nichts zum Essen gekriegt, waren zu dritt in einer Zweimannzelle und dann hat man uns verlegt in so ein Verlegungsgefängnis. Da waren also 22 Leute in einer Zelle eingesperrt, viele, viele Ratten drin, da hat sich einer das Leben genommen, also Chaos hoch 3. Bis wir dann verlegt wurden nach Wollos rauf, wo uns also dann nach einigen Wochen der frühere Außenminister Höcherl besucht hat, der also auch aus unserer Heimat hinten ist. Und der hat sich also der Sache angenommen. Und dann zog's also politische große Kreise. Und von dem Moment, wo der Höcherl da war und dann zu der deutschen Botschaft und hat da Radau gemacht, dann lief's auf einmal. Dann haben wir fast jeden Tag, haben wir von der deutschen Botschaft Unterstützung, Besuche bekommen. Obwohl also im Gefängnis in Athen saßen, glaube ich, 18 Deutsche, die noch nie was von der deutschen Botschaft gehört haben.
Okay, und das hat euch ja zumindest dabei geholfen, nicht diese ganzen 2 Jahre dann einsetzen zu müssen.
Ja, das waren halt 72 Tage, ist dann die zweite Verhandlung.
Ja.
Und der Höcherl hat also den früheren Ministerpräsident Stephanopoulos gekannt und dem sein Sohn ist Rechtsanwalt. Und der hat uns also dann bei der Verhandlung vertreten und dann wurde es auf einmal, Klacks, ne, die Verhandlung, wurden wir also sofort entlassen, haben zwar diese Zeit, die man also im Gefängnis sitzen hätte müssen, als Bewährung ausgesetzt worden, aber wir wurden also sofort freigesprochen.
Und das hat dich dann wahrscheinlich zusätzlich motiviert, jetzt mit deinem Schiff, mit deiner Yacht zu Potte zu kommen.
Das war natürlich auch ein Moment, da muss ich also auch noch dazu sagen, wo ich also geglaubt habe, dass ich in Roding der große Hecht bin, weil ich also zweimal Faschingprinz war, in allen Kneipen habe ich überall Gitarre gespielt. Ich habe gedacht, ich habe 1000 Freunde und da haben also viele, viele Rodinger, die also die Unterschriftsammlung für uns, für die Entlassung gemacht haben, nicht unterschrieben. Habe ich dann später gehört, schaut halt nicht einmal, dass der ruhig einmal eine auf den Deckel kriegt. Also Neid ist bei uns das größte Gift, was es überhaupt gibt. Und da habe ich also dann mein ganzes Leben total verändert und habe mich also gesagt, bloß weg.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du dieses bloß weg in die Tat umgesetzt hast?
Naja, mit diesen zweimal Faschingprinz etc. und diesen zwei Drachen abstürzen, hat es 12 Jahre gedauert.
Okay, dann bist du aufgebrochen. Du hattest die Yacht also irgendwann fertig. Du hast gerade schon gesagt, glaube ich, 16 Meter war sie lang?
16 Meter lang, 18 Tonnen schwer, 4 Meter breit, 2,20 Meter Tiefgang.
Und ich gehe davon aus, als du aufgebrochen bist, konntest du schon segeln. Das hast du dann zwischenzeitlich gelernt natürlich.
Ich habe ja also Jollen gesegelt. Ne? Mhm. Und wer solche Rennjollen, Regattajollen, BFD segelt, der kann auch eine große Yacht segeln. Was ich heute feststelle da draußen, diese Weltumsegler, ich bin überzeugt, 50-60% können überhaupt nicht segeln, weil das sehe ich an, das sind halt ältere Leute, die aussteigen und ja eigentlich rund um die Welt nur Wasser sehen, weil sie sonst null unternehmen. Mhm. Und so wollte ich also nicht um die Welt.
Sondern wie bist du um die Welt? Was hast du die ersten Jahre, fangen wir vielleicht mal damit an, was stand für dich in den ersten Jahren auf dem Programm?
Ja, also ich bin also 4 Jahre bin ich also die Barfußroute mitgesegelt, wo immer wieder Ding, habe aber immer meine Ausbrüche gemacht zu Atollen und Inseln.
Barfußroute, müsstest du vielleicht kurz erklären?
Diese Barfußroute, das ist der richtige Spruch dafür. Und die habe ich also nicht die Original Barfußroute, sondern habe mir viele Atolle und so andere Inseln ausgesucht, wo also keine Yachten sind. Aber generell hat man sich immer wieder getroffen in den letzten 4 Jahren. Und da bin ich also richtig zum Paradiesjäger geworden, also richtige Paradiese, wo eigentlich keine anderen Yachten sind, weil diese Einheimischen, die dort leben, die kennen keinen Neid, die kennen keine Missgunst, keine Angabe. Und da habe ich also gemerkt, das ist meine Welt.
Und deine Welt war zum Teil ja die Südsee. Dort hast du relativ früh relativ viel Zeit verbracht.
Ja, im Ganzen zusammengerechnet fast 6,5 Jahre.
Und dann auch vor allem tauchend oder was hast du dort sonst getrieben?
Ah ja, gerade da habe ich mich ausrotzen können, was also das Tauchen betrifft, weil ich habe also speziell in den Tuamotus habe ich also wirklich Traumgebiete, wo also du glaubst, die Fische, die schwimmen dich über den Haufen. Die haben also null Kontakt, nur Angst vor Menschen. Das ist also Tiere, egal auch die Seevögel, die sich also direkt auf dem Meer, auf dem Schiff niederlassen, die du angreifen kannst, haben also noch nie Kontakt mit Menschen gehabt. Die kennen also nicht, dass eigentlich der Mensch das böseste Raubtier unserer Erde ist.
Okay, das heißt, du warst tauchend unterwegs, du warst ja in den ersten paar Jahren auch mit deiner Freundin zusammen unterwegs und ihrem Hund, die sind dann irgendwann, haben die sich verabschiedet.
Du ja, nach 4 Jahren, als ich mich entschlossen habe, sie ist also beim letzten Trip von Neuseeland rauf nach Fidschi, war die generell 11 Tage seekrank. Mhm. Und da wollte ich sie also schon bitten, die Yacht zu verlassen, aber dann sind wir noch nach Nanumea rauf. Das ist also in Tuvalu ein Atoll. Und da haben wir dann wirklich traumhafte Sachen erlebt, weil wir waren integriert in die Dorfgemeinschaft und waren in dem Atoll Nanumea, wo noch nie eine Yacht drin war. Und da jeden Tag Party, entweder auf die Schiffe oder in ihren Hütten. Also das war sowas von toll und die Unterwasserwelt war sowas von toll. Also das war eigentlich das schönste Erlebnis meiner 32 Jahren jährigen Weltumsegelung.
Kannst du dieses Atoll beschreiben? Wie sieht's dort aus? Was?
Ja, die Einheimischen, die leben also generell, was die Insel hergibt. Und das Einzige auf einer Insel ist, also züchten sie Schweine. Und die werden dann immer wieder verkauft, wenn alle 6 Wochen die Nevanga, das große Versorgungsschiff, was alle Atolle abklappert, da werden also dann dieses Schweinefleisch, was sie also dann liefern in Tauschgeschäfte, da können sie also auf dieser Nevanga, 70 Meter großes Schiff, können sie also Tauschwaren eintauschen dafür und können also ihre Nudeln, Zucker und was weiß ich da einkaufen. Aber es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Unternehmen da oben gewesen. Das ist also, das muss man erst einmal mitmachen. Wer das noch nicht mitgemacht hat, mit Einheimischen ein halbes Jahr leben, der hat keine Ahnung.
Dann gilt das ja für viele von uns, ja, dass wir keine Ahnung haben.
Mit Sicherheit.
Siehst du das so? Hast du das Gefühl, wenn du heute, du bist zum Beispiel hier auf der Messe Boot, heißt sie ja in Düsseldorf, unendlich viele Menschenmassen, hast du das Gefühl, wenn du dich jetzt hier tummelst, ganz anders als dein sonstiges Leben, dass die meisten Leute, die dir hier so über den Weg laufen, keine Ahnung haben von dem, was so richtig zählt im Leben?
Das ist also so eine Messe für mich hier in der Zivilisation, ist also ein Horror. Ne, aber alles ist Kopfsache. Und da ich ja also ich habe wenig Rente, ne, also für später sorgen muss, habe ich mich jetzt erschlossen durch meinen Freund, der mich also da hier in die Finger gekriegt hat, das alles zu vermarkten, habe ich mich also entschlossen, da mitzuspielen. Und wenn ich sage, mit dem Kopf kann man alles leisten. Es ist nur der Kopf, der Dirigent. Ne? Mich fragen sie oft und denken, ja, hast du nicht in der Südsee mal Appetit auf ein Weißbier und so? Ja, wenn ich nichts kriege, dann brauche ich mir es auch nicht einbilden. Ne? Also das ist alles Kopfsache im Leben. Und wer seinen Kopf beherrscht, beherrscht das Leben.
Wie geht dir das, wenn du hast hier zum Beispiel Vorträge gehalten? Ist das für dich auch Horror oder gibt es auch bestimmte Aspekte, wo du sagst, ja gut, das ist schon überraschend, unterhaltsam oder
gewinnbringend? Ja, es ist anstrengend, weil in der Zwischenzeit, ich habe ja früher wahnsinnige Sachen gemacht. Ich bin also, wie gesagt, 2 Jahre auf dem Landweg durch 32 Länder Afrika. Das hat mir alles nichts ausgemacht.
52.000 Kilometer waren es.
52.000 Kilometer, hab ganz Asien durchforstet. Sämtliche 8.000er war ich dort und so. Und da haben meine Knochen kaputt gemacht. In der Zwischenzeit sind meine Knie und Dinge kaputt. Und das ist also für mich das Anstrengendste auf dieser Messe. Diese Leute, wo ich also immer ein bisschen Angst hatte von diesen Massen, die beschäftigen mich eigentlich weniger, weil ich sehe, es ist Erfolg. Die sind so begeistert hier und immer habe ich hier 200 oder 300 Leute herum. Und da habe ich meinen Spaß mit ihnen und das ist eine schöne Sache.
Was bedeutet dir das, diese Resonanz zu sehen auf deinen Lebensentwurf und deine Erlebnisse?
Ja, dass ich nichts falsch gemacht habe.
Ja, das ist eine gute Antwort. Hast du dich denn unterwegs auf deinen Reisen jemals einsam gefühlt?
Nee, kenne ich nicht. Ich bin also manchmal 35, 40 Tage auf Übersee. Und ich komme mit mir so schön zurecht. Wenn es natürlich eine Höllenfahrt ist wie in der Antarktik, den Jahrhundertsturm, das wünscht man sich nicht. Aber so, wenn normale, kommode Winde herrschen und das Schiff gleitet so schön, teilweise unter Spinnaker. Wenn ich denke, Neukaledonien, Australien runter, bin ich fast 11 Tage nur mit Spinnaker gefahren, Tag und Nacht.
Was heißt das?
Ja, diese große Blase vorne, der Spinnaker, ne, der das Boot zieht. Und du merkst, es läuft alles so gut und so, da geht in mir ein Herz auf und dann will ich segeln. Endlos, immer weiter.
War das immer so, dass du so gut mit dir selbst zurechtgekommen bist oder musstest du das am Anfang auch lernen?
Nein. Gut, da bin ich reingewachsen jetzt. Ich meine, diese große Ozeane, da übernehmen sich also viele Leute, Atlantiküberquerung, wo schon der Captain erschossen worden, oder gegenseitig gehen sie wie die Hyänen aufeinander los. Die Leute wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Ne? Und wenn ich daran denke, wie ich also über den Atlantik geschossen bin in 17 Tage, damals war der Rekord 13 Tage, also bin ich schnell rüber und unterwegs musste Renate noch einen, den haben wir mitgenommen, einen Schweizer operieren, weil sie war Krankenschwester, musste ihm das ganze Oberkiefer aufschneiden und so. Das sind schon Abenteuer, die dann, wo man sagen kann, es ist also nicht das wahre Paradies. Aber wenn es ganz langsam schön dahin geht, so mit 4, 5 Windstärken, dann macht Segeln unheimlich Spaß.
Auch nach all den Jahren?
Ja, ja, immer noch, immer noch. Das ist die große Freiheit da draußen und ist einfach toll.
Aber ganz so gemächlich war es nicht immer. Du hast gerade schon diese Höllenfahrt angesprochen, Richtung Antarktis war es, glaube ich.
Ja, ja, von Australien runter nach Auckland Island, wo die Yellow-Eyes-Pinguine sind.
Und das war im Jahr 1993, der Jahrhundertsturm Polly hieß er.
Richtig.
Erzähl mal davon, wie hat sich dieser Sturm angefangen anzukündigen? Wie hast du die ersten Vorzeichen gesehen?
Ich bin also von Sydney runter, wollte also nach Tasmanien und habe also dann schon in der Tasmansee ein auf den Deckel gekriegt, erst kleinere Sturm und dann kam der größere kurz vor Hobart unten, musste ich also alles wieder umdrehen und bin rauf nach Eden und habe also dann gewusst, du machst Fehler, jetzt hier in die brüllenden 40er zu fahren, wo dein Schiff nicht richtig vorbereitet ist. Und das habe ich dann begriffen, habe dann in Eden eine Woche mein Schiff vorbereitet. Habe also sämtliche Windhutzen mit Holzplatten abgedichtet, den achterlichen Niedergang verschraubt und die Ankerkette in die Bilge gelegt, sämtliche Anker, alles was schwer ist, nach unten. Und das war Gott sei Dank, sonst wäre ich vielleicht untergegangen und habe mich dann das zweite Mal auf die Reise gemacht, aber direkt gleich mit Ziel Auckland Island. Naja, gut, dann kam also der nächste große Sturm und das waren also 55 Knoten und das ist also schon Windstärke 10. Und da habe ich also dann leider Gottes die Genua verloren, weil ich habe den Fehler gemacht, weil man ist ja kein Profi. Und da habe ich also die Genua als Sturmpfock hergenommen, nicht? Und habe also die ganze Genua weggerollt bis auf 8 Quadratmeter und habe sie als Ding hergenommen.
Was ist das? Ich habe keine Ahnung vom Segeln.
Und ja, die Genua ist also das große Segel, Vorsegel, was also die Yacht vorantreibt. Mhm. Und als der Sturm auf einmal auf 55 Knoten zugenommen hat, habe ich leider Gottes das dreifach gereffte groß runtergerissen. Und so hatte ich bei Downwind, also vor dem Wind, keine Abdeckung mehr für die Genua. Und da konnte ich mit der großen Windschnitte mal diese 8 Quadratmeter wegrollen. Und irgendwann ist in Fetzen geflogen, weil für solche Regionen und für solche Stürme braucht man Sturmfock, die also 800 Gramm im Tuch hat und nicht 400 Gramm wie die Rollfock hat. Mhm. Naja, gut, und dann bin ich also bloß mehr mit Sturmsegel am Kutter gefahren und direkt in die Fänge von Cyclone Polly. Und dieser Cyclone Polly hat also dann, weil er eingequetscht war zwischen zwei Hochs, also 5 Tage am selben Fleck gedreht. Das waren also dann 80 Knoten. Radio Kiri hat man das gesagt, waren das also 80 Knoten Sturm. Also Windstärke 13, 14, was weiß ich, wird ja nicht mehr aufgelistet. Und mit 20 Meter hohen Wellen. Ne? Und da ist der Mast viele Male unter Wasser gewesen, also bin gekentert. Ja, und irgendwann bei so einer Kenterung, als ich also nach 2 Tage im nassen Cockpit frierend da gesessen bin, habe ich mich also nach unten begeben, habe mich also da unten an das Zeug angezogen und habe mich auf die Koje gelegt. Und dann bin ich also wieder, der Mast unter Wasser war, über den Tisch ins gegenüberliegende Rüsteisen geschleudert worden. Und da habe ich mir 3 Rippen gebrochen, da war ich total kampfunfähig und dann habe ich mich angeschnallt und habe auf den Tod gewartet, der Gott sei Dank nicht eingetreten ist. Ja, und dann hat es also 5 Tage getobt mit 80 Knoten Sturm und 20 Meter hohe Wellen, das war der absolute Wahnsinn. Und nach 5 Tagen ist also dann der Sturm wieder abgeflaut auf 50 Knoten und dann habe ich mich wieder aufgerafft. Und habe also noch riesige Wellen draußen laufen sehen, die habe ich fotografiert, die ich also immer hier auf den Vorträgen zeige, wo jeder einen Kopf schüttelt.
Und das waren schon die kleineren?
Das waren die kleineren, ja.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du dich berappelt hast nach diesem Erlebnis?
Naja, ich habe also dann war ich also nicht mehr weit von Neuseeland. Da haben wir also kurz vor Neuseeland noch einen Wal gerammt. Aber mit einem Stahlschiff hat also der Wal wenig Chancen, das kaputt zu machen. Und dann habe ich also in Neuseeland die Wunden geleckt und habe also mich verarzten lassen und habe einige Zeit gebraucht, bis das also wieder richtig durchatmen konnte und bis das abgeheilt ist. Und dann mein Schiff war also eine Maschine aus den Fundamenten gerissen, bloß mehr notdürftig so drangehangen, sonst wäre sie durch die Gegend geflogen. Und ein Wand war gerissen und der Bugkap war eingedrückt. Ja, bis ich das dann alles nach einem halben Jahr wieder repariert hatte, habe mich dann weiter auf die Abenteuersuche gemacht, habe ganz Neuseeland durch, Südneuseeland am Landwege durchforstet und bin dann, da habe ich eine Einladung, hat mir auch wieder der Staatssekretär Max Fischer besorgt, der hat viel mit dem König von Tonga zu tun gehabt und der hat mir also dann eingeladen, der König, leider Gottes, als ich da oben war, war er gerade krank. Also, naja.
Hat nicht geklappt. Wie hast du damals deinen Lebensunterhalt bestritten? Hast du noch davon gezerrt, dass du das Hotel und das Wirtshaus verkauft
hast?
Ja,
ich hatte also ungefähr für 12, 15 Jahre hatte ich also Geld. Hab dann sogar meine ganzen Lebensversicherungen verbuttert. Ich meine, ich war damals noch nicht so sparsam und so zurückhaltend, wie ich heute bin. Und vor allen Dingen, was Yachthäfen betrifft, ne, man legt sich ja lieber da rein, wo es ruhig ist, ne, Neuseeland, alles, ne, ist schweineteuer. Ne, was ich heute nicht mehr mache, lieber hänge ich draußen vor Anker, wo es nichts kostet und schaukel mir die Seele aus dem Hals. Aber es kostet nichts. Ja.
Und dann irgendwann nach 12, 15 Jahren?
Naja, also dann habe ich also, wie gesagt, nach 10 Jahren bin ich dann das erste Mal nach Hause gekommen. Und habe also dann diesen Wahnsinnstrip durch Afrika gemacht und bin nach Deutschland gekommen und dann ist die Yacht auf mich aufmerksam gemacht und geworden.
Das Magazin?
Und haben 11 Seiten über mich geschrieben, der Wüste lebt, nicht die Wüste, sondern der Wüste.
Der Wüste lebt, in Klammern noch, entgegen aller Erwartungen.
Ja gut, und da habe ich dann also mit Vorträgen angefangen, die dann gutes Geld eingebracht haben, weil damals war die Südsee im Fernsehen und so nichts bekannt. Und ja, dann haben wir die Leute die Bude eingerannt.
Das war ja nicht dein einziges haariges Erlebnis am und im Wasser. Du bist ja auf dem Weg nach Jakarta, war es, glaube ich. Da hast du auch mal fast dein Schiff verloren, weil der Anker nicht hielt.
Ja, also das sind also so Sachen, da muss man also schon nochmal schauen, ab und zu, ob man da aus dieser, ich habe mehrere Stürme erlebt, also Windstärke 11 im Windschatten von den Seychellen in Mahé und da lag ich vor zwei Anker und es gibt immer wieder eine Möglichkeit, wo es dann natürlich in die Hose ging, das war nachher in den Seychellen, als ich also in in Marion Island meine Yacht verloren habe.
Das war dann wirklich der Tiefpunkt.
Ja, das war der Tiefpunkt. Also da war ich also so im Keller, da habe ich also gedacht, jetzt geht's nicht mehr weiter, weil wieder zurück, neues Leben, zu Hause anfangen, war unmöglich für mich.
Das war viel zu weit entfernt, mental.
Ja, da war ich also weg von dieser Schiene. Ich habe aber Gott sei Dank dann wieder Glück gehabt. Ich war also dann eine Woche jeden Tag betrunken. Weil ich wirklich, ich stecke nie den Kopf in den Sand, weil Kopf im Sand macht blind. Nee, und dann habe ich also wieder das Glück gehabt, dass also in den Seychellen einer eine Dufour 35 angeboten hat. Und da habe ich also diesen, da wo wir gerettet wurden von dieser einsamen Insel, Marion Island, haben sie uns also extra in ein Hotel gebracht, was einem Deutschen gehört. Und dem hat die Yacht gehört, ne? Und der hat die nie gebraucht, die ist bloß rumgelegen, ne? Und die erste Zeit habe ich also dann diese Yacht aufgemotzt, weil die total vergammelt war.
Er hat sie dir günstig verkauft, war ein bisschen kleiner als die bisherige,
ja,
aber trotzdem
35 hat die vor. Aber ich hatte wieder neue Horizonte und mit diesem Schiff fahre ich heute noch.
Schön. Was ich aber gerade meinte auf dem Weg nach Jakarta, ich glaube, da gab es auch eine witzige, also witzig jetzt im Nachhinein, Begebenheit, als der Anker nicht hielt, während du tauchen warst.
Gleich am Anfang habe ich also das nicht realisiert, was da gemeint ist, ja. Ja, das war also eine ganz verreckte Sache, weil ich bin also richtig tauchgeil Und als ich also da über wunderbare Korallen gefahren bin und überall war es 50 Meter tief, wo man nicht ankern kann, dann habe ich gedacht, Mann, hier taucht, das muss toll sein. Dann habe ich also sofort gestoppt und habe mir auf diesen Korallenstock, auf eine Erhöhung, wo die Korallen sich nach oben gebaut haben, habe ich also da meinen Anker draufgeschmissen. Es war relativ windstill und bin direkt vom Boot aus runter zum Tauchen. War hervorragend, das Tauchgebiet. Was weniger hervorragend war, wo ich hochgekommen bin, war meine Yacht weg.
Auf offener See, wohlgemerkt.
Ja, es waren also schon Inseln in der Nähe, also es war nicht weit entfernt, war also ein kleiner Sandhaufen. Ne, und da bin ich dann hingeschwommen und habe also mich da mein Tauchgerät abgelegt, habe mir aufgerichtet und habe in der Ferne meine Yacht treiben sehen. Die war also nicht geklaut, sondern Wind ist aufgekommen und der Anker hat nicht gehalten. Ne. Naja, da bin ich also dem Schiff nachgeschwommen. Und zwar 4 Stunden lang. Und als ich es fast erreicht habe, ist also dann in meinen beiden Beinen dermaßen Krämpfe aufgetreten, dass ich nicht mehr weiterschwimmen konnte. Da war also in der Nähe noch ein kleines Motto, also eine kleine Insel, und da wollte ich mich drauf retten. Und bin darauf zugeschwommen und habe es also gar nicht. Ich war also so apathisch und so deprimiert, dass ich jetzt meine Yacht verloren habe und habe das gar nicht gemerkt, wie es auf einmal dunkel wird. Und erst als es richtig zu donnern anfing und zu regnen anfing, habe ich gemerkt, Mensch, der Wind kommt daher, wo meine Yacht zuerst hingetrieben ist. Da bin ich wieder umgedreht und bin also genau in den Regen reingeschwommen und da kommt meine Yacht auf mich zu. Das passiert also sehr oft in solchen Gewitterstürmen, dass der Wind um 180 Grad dreht.
Und plötzlich war alles wieder gut, außer dass du ein bisschen Krämpfe noch in den Beinen hattest. Ja. Und diese Insel, wo du dich drauf retten wolltest, war die bewohnt oder?
Nee, war unbewohnt.
Dann hättest du ja dort.
Das war bloß ein kleines Motus mit ein paar Palmen und einem Sandhaufen.
Also hättest du da auch ein Problem gekriegt, oder?
Naja, ich glaube, da hätte mich irgendwann oder ein paar Tage es gibt Palmen, da kann man die Kokosnuss essen und man kann einen Fisch fangen irgendwo oder einen Krebs und da kann man monatelang überleben.
Nur das Wasser ist ja eine Frage, oder?
Ja, das ist die Frage. Das ist ganz klar, aber Kokosnüsse haben auch Wasser.
Das ist richtig. Ja, es gibt so viele Anekdoten, viele kann man ja in deinem Buch nachlesen, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Eine Sache würde mich noch kurz interessieren, denn dich hat es ja nicht nur einmal ins Gefängnis verschlagen, sondern das eine oder andere Mal auch danach, zum Beispiel auch im Sudan. Das klingt ja auch nicht gerade nach einer spaßigen Angelegenheit.
Ja, das ist schon klar. Einmal war ich also schon in den Salomonen im Gefängnis, weil ich die Quaios besucht habe, wo man keine Erlaubnis kriegt von der Regierung. Aber ich um Verbote kümmere mich überhaupt nicht, weil oft denke ich mal...
Das ist ein Stamm dort, ne?
Das ist ein Stamm oben in den Bergen. Ne? Ich war also unten in Singerang, Wahaba, und ja, ich bin da so offenen Armen empfangen worden und die haben das dann arrangiert, mir einen Guide besorgt und da habe ich diese Quaios, diese Wilden in die Berge besucht. Das war eine tolle Sache. Aber irgendwann hat es also die Regierung in Honiara dann mitbekommen, dass ich also da oben war. Und, naja, aber auch bloß ein paar Tage eingesperrt, $200 Geldstrafe und dann war ich wieder frei.
Und aus heutiger Sicht würdest du sagen, es ergibt schon Sinn, dass diese Stämme auch geschützt werden gesetzlich vor Kontaktaufnahme?
Also ich bin der Meinung, diese Stämme soll man nicht schützen vor mir. Weil ich keine Fehler mache bei denen. Man soll sie schützen von Touristen, die sofort hier reinstürmen mit der Kamera und allen möglichen Blödsinn machen und weiß noch nicht, was alles. Also ich habe festgestellt, Tourismus versaut alle Kulturen unserer Erde. Vor allen Dingen, wenn sie dann in Massentourismus ausarten.
Ist natürlich ja schwer zu kontrollieren und zu vermeiden, aber es geht natürlich auch darum, diese Völker vor Krankheitsübertragung zum
Beispiel
zu schützen.
Ja, das ist schon klar. Ja. Aber ich habe immer einen Guide, einen Führer, da hatte ich also einen Guide und zwei Träger, habe also viele Geschenke mit draufgenommen. Ja, wie gesagt, habe oben überhaupt keine Probleme gehabt. Nicht? Zuerst muss man natürlich zum Dorf schief und dem seine Aufmattung machen und dann erlaubt er einem das und so. Also überhaupt, und ich greife nichts an und umarme die nicht und so. Also ich glaube, ich bin keine Gefahr für die.
Und dann im Sudan, für wen warst du da eine Gefahr, dass man das Gefühl hatte, man muss sich einlochen?
Dann, Auf dem Weg durch 52.000 Kilometer, durch 30 Länder Afrika habe ich auf dem Landweg zurückgelegt und bin also von Kapstadt bis nach Deutschland auf dem Landweg. Habe also die höchsten Berge da bestiegen und habe sämtliche Kulturen Afrikas. Ich bin dann später zum richtigen Kulturjäger geworden. Nicht? Angefangen in Papua-Neuguinea, da wo ich also wirklich tolle Geschichten alles erlebt habe. War also bei den letzten Menschenfresser, Danis, Lanis und Chalis oben und so. Und das habe ich also dann in Afrika durchgezogen und bin also viele, viele Kulturminderheiten habe ich angesteuert, habe die vier höchsten Berge bestiegen. In Swaziland irrtümlich wurde ich also fast erschossen, weil ich nachts an der Grenze im Auto übernachtet habe. Die haben also gemeint, war ich also dann zwei Tage im Gefängnis und dann haben sie sich also dann mich gekümmert und ich konnte mich outen und dann habe...
Was dachten sie, wer du bist oder was du bist?
Ja, das waren eben meine Frage, ne? Und dann habe ich gesagt, wieso habt ihr mich da eingesperrt? Ja, sie haben also eine Information bekommen, dass Autoschieber unterwegs sind, die Autos illegal von Südafrika nach Swaziland liefern.
Muss man ja auch nicht gleich erschießen, nee, aber gut.
Ja, und da wollte ich also bloß in meine Brusttasche greifen und dann einen Ausweis rausziehen. Und einer wurde halt nervös und hat einen Finger krumm gemacht. Und da, glaube ich, sind die Kugeln bloß ganz schmal nahe an meinem Kopf vorbeigeflogen. Ja, und so habe ich also richtig Begeisterung gefunden auf diesem Landweg, alle Kulturminderheiten, ob das also jetzt die Maasais waren oder die Turkanas und so, sämtliche Stämme habe ich also besucht. Und absolutes Highlight war für mich Äthiopien. Ich habe alleine in Äthiopien 9000 Kilometer zurückgelegt. Und da wollte ich natürlich weitermachen und bin also auf dem Landweg, wollte ich in den Sudan. Und in Sudan, nicht ums Verrecken, habe ich ein Visum bekommen. Die haben also gesagt, nein, die lassen also keine Touristen rein zur damaligen Zeit. Und dann habe ich einen Karl-Heinz Böhm kennengelernt. Und der Karl-Heinz Böhm hat mir dann geholfen, ein Arbeitsvisum zu bekommen. Der hat also ein Fuhrunternehmen gekannt und die haben also für mich dann das Visum eingereicht als Beifahrer. Und das habe ich also dann genutzt und bin in den Sudan gekommen. Wollte aber im Sudan erkunden und habe also dann in Khartoum meinen LKW verlassen. Und habe ich in weiser Voraussicht, aber gedacht, das kann also sonst schief gehen, habe mich in ein Krankenhaus begeben und habe also Magengeschwüre vorgetäuscht, Magenschmerzen. Nicht? Aber da lag ich nur einen Tag und dann hat mich also die Sicherheitspolizei rausgefischt und habe mich also jeden Tag bearbeitet, eine ganze Woche lang. Ich bin geschlagen worden wie ein Hund. Ne, und dann, Gott sei Dank, damals war gerade die große Krise, wo 100.000 umgebracht wurden, Nord gegen Süd. Und da habe ich gedacht, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Aber dann haben sie mich trotzdem
mit... Dachten sie, du wärst ein Spion oder warum haben sie
dich Ja, die haben gedacht, ich bin ein Spion. Gott sei Dank habe ich alle meine ganzen, weil ich fotografiere und filme ja viel. Und da habe ich also Gott sei Dank alles in Addis Abeba, alles nach Hause geschickt. Und ich hatte also nur mehr den Film in der Kamera im LKW nach... in den Sudan, ne? Und ja, da haben sie die Kamera, den Film rausgezogen und vernichtet und so. Aber sie haben also nichts gefunden, Gott sei Dank. Und dann haben sie mich also dann nach einer Woche mit zwei Begleitmilitär abgeschoben in den Zug rauf nach Ägypten.
Du hattest ja dann auch noch fünfmal Malaria allein auf diesem Weg durch Afrika.
Ja, ich habe also lange, lange in Afrika gewohnt und im Ganzen hatte ich also fünfmal Malaria, einmal sogar ganz schlimm die Tropika, wo ich Gott sei Dank gerade in Kilifi war. Kilifi hat also ein englisches Tropeninstitut und den habe ich also zu verdanken. Die haben ein paar Mal das Blut ausgetauscht, dass ich also heute noch lebe, ja. Aber wenn du ein bisschen weiter weg bist mit der Tropika und es dauert so lange, dann hast du keine Chance.
Also Krankheiten, du bist von Piraten überfallen worden, du bist ins Gefängnis gesteckt worden, beschossen worden.
Ja.
Warum gerätst du immer wieder in so haarige und brenzliche Situationen? Bist du einfach ungeschickt oder hat es eine andere Ursache?
Weiß ich nicht. Der eine oder der andere würde sagen, ich bin blöd. Nee, aber ich habe einfach vom Tod keine Angst, weil jeder muss gehen. Und Schlimmste, was ich mir in meinem Leben vorstellen kann, dass mich einer pflegen muss, dass ich alt bin und gebrechlich und so. Und darum gehe ich dieses Risiko ein, wenn es da drei, jetzt bin ich 78 Jahre und so, gut, ich habe gute Gene, mein Opa war 102, aber ich habe...
Aber du warst ja nicht immer 78 in all dieser Zeit.
Nee, das nicht, ja, jetzt bin ich es, ne. Nein, aber gut, ich war immer, das sind ja meine ganzen Adrenalinsportarten, die ich vorher gemacht habe und einfach das Draufgängerische, dass ich zweimal meinen Haken am Drachen vergessen habe. Naja, es muss solche Menschen geben.
Du hast in einem Interview mal gesagt, wer mit fast 80 noch genauso blöd ist wie mit 40, den kannst du vergessen. Was hast du denn gelernt, seit du 40 warst?
Naja, also ich muss sagen, vor allen Dingen, man verlangt dem Körper nicht mehr das ab, was man denkt. Also diese Adrenalinsportarten, die ich früher brauchte, muss ich heute nicht mehr haben. Ne? Und also im Alter liegt die Weisheit, sagt man ja. Ne? Ich muss halt also auch nicht mehr irgendwo hingehen, wo ich weiß, komme ich hier raus oder komme ich nicht raus. Also dieses Risiko muss ich nicht mehr machen. Und ich werde jetzt weiter so angenehm mein Leben steuern und wird schon gut gehen.
Gibt's etwas, was du über dich gelernt hast? Würdest du sagen, dass du früher ein anderer Mensch warst, als du es heute bist?
Ein total anderer Mensch. Ich war also... Ich glaube, der größte Angeber, was es überhaupt gibt und Partys und was weiß ich und gute Klamotten und so krampft, sondern ich hatte Geld. Und heute weiß ich, dass ich eigentlich gar nichts mehr brauche. Ich kann also so primitiv leben und ich lebe mit den Einheimischen. Was die essen, esse ich auch. Wenn die Würmer essen, esse ich auch Würmer. Und habe festgestellt, dass ich eigentlich gar nichts so überaus schädlich, giftig und was ist, wie man sich eigentlich das vorstellt. Das ist auch, wenn man durch den Dschungel geht, dass diese ganzen Tiere, wo jeder einen Horror hat, Schlangen und so, die hauen ja generell fast alle ab. Also es ist auch Hai und was weiß ich, die ist also viel ungefährlicher, wie alles dargestellt wird. Das sind die Medien, die das aufbauschen.
Was glaubst du denn, was du heute für ein Mensch wärst, wärst du damals nicht aufgebrochen? Kannst du dir das vorstellen? Wie wäre deine parallele Wirklichkeit verlaufen?
Ich meine, einen Menschen macht, glaube ich, schlecht, muss ich sagen, das ist meine Einstellung, Geld. Geld. Wer viel Geld hat, der ist rücksichtslos, ist ein Ego und er glaubt, er kann die ganze Welt kaufen. Und das ist also... Der bescheidene Mensch und so, der legt seine Werte ganz woanders hin. Geld ist für mich wichtig, aber nicht diese Dominanz, was es für viele Leute ist.
Das ist für dich ein Werkzeug, um dir Freiheit ein Stück weit zu ermöglichen.
Richtig, um zu leben, ja. Sonst nichts anderes.
Wenn dir ein Mensch begegnet, der viel Geld hat, bist du da direkt erstmal skeptisch schon und kritisch eingestellt?
Ich bin, also, ist für mich ein Horror, wenn ich also sehe, ich war also jetzt vorgestern hier an so einer Schickimicki-Party und ich wollte da gar nicht reingehen, weil wir schon alleine, wie die so fein angezogen sind, da habe ich meine Hemmungen. Ich passe nicht in die Gesellschaft.
Aber es gibt ja bestimmt auch nette Menschen in dieser Gesellschaft.
Ach, mit Sicherheit. Das ist ein großer Fehler. Ich habe also Vorurteile, die manchmal oder sehr oft nicht stimmen. Ne, aber ich kann nichts dafür, weil ich mich meistens also bei armen Leuten aufhalten und habe ich halt den Fehler. Und wer keinen Fehler hat, den gibt's nicht.
Was würdest du Hörern sagen, die unserem Gespräch jetzt gelauscht haben und sagen, Mensch, das ist ja Wahnsinn, so ein intensives Leben kann es geben, das ist ja toll, aber für mich komplett unrealistisch.
Ja, also ich glaube, da muss man viel Mumm in die Knochen haben. Und mich wäre sehr oft gefragt, was war deine größte Entscheidung, sage ich, abzuhauen? Ne, weil diesen Absprung, da haben die also 99% Angst davor. Auch viele, viele, heute habe ich es erst wieder gehört, ne, überall in Österreich und in Deutschland stehen massenweise fast fertig gebaute Schiffe rum. Und irgendwann schmeißen sie dann das Handtuch. Also da habe ich so viele Sachen erlebt, das glaube ich nicht. Das ist, man muss halt einfach, was man sich einbildet, muss man durchziehen. Ne? Und nicht dann einfach mal weiche Knie kriegen und sich auch nicht beeinflussen lassen. Meistens sind auch Frauen schuld, die dann irgendwen sagen, entweder oder, ich lasse mich scheiden. Ne? Das ist also auch oft der Grund, dass manche Männer dann ihren Traum aufgeben.
Du hast das nicht getan, du bist aufgebrochen, hast dir deine Paradiese gesucht und hast sie regelrecht gejagt. So ist ja auch der Titel deines Buches, Der Paradiesjäger. Das ist ganz aktuell erschienen, das erste von mehreren Büchern, die erscheinen sollen zu deinen Reisen. Was jagst du denn genau? Was ist für dich ein Paradies?
Ja, ganz einfach erklärt. Nicht nur Palmen und wunderschöne Strände, wunderschöne Tauchreviere, sondern ein richtiges Paradies ist ohne Touristen. Da ist also, da fühle ich mich wohl, weil ich habe also wirklich festgestellt, Tourismus versaut jede Kultur, jedes Land. Ich bin also damals als einer der ersten in der Karibik gewesen und habe bei Stevens Yacht eine Segeljacht geschartert und da war also wirklich die Schwarzen, die Einheimischen waren liebe, nette Leute. Ich bin also mit denen zusammengesessen am Lagerfeuer und 10 Jahre später mit der eigenen Yacht vorbeigekommen. Und es war die Hölle. Die haben ja teilweise mich betrogen, beschissen und waren so aufdringlich, haben mir die Leinen abgeschnitten, weil ich also zu wenig Trinkgeld hergegeben habe. Und das ist der Wahnsinn. Also was Tourismus kaputt macht, wenn ich da bloß dran denke, vor 10, 15 Jahren war ich am Angkor Wat, da waren 20 Leute drin. Heute kann man die Tempel gar nicht mehr fotografieren, weil so viele Menschen davor stehen.
In Kambodscha, ja.
Kambodscha, ja. Also.
Was heißt das? Also ich kann die Kritik sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, vielen, die gern reisen, geht es so, dass sie gern den Touristenströmen entfliehen möchten. Und gleichzeitig ist es eben nun mal so, dass viele gern reisen möchten. Was ist die Message? Sollen die Leute alle zu Hause bleiben, damit wir Premium-Reisenden, wir Intensivreisenden, damit wir das für uns allein haben?
Naja, man wird ja also kaum aufhalten können. Und ich meine,
wäre das der Wunsch?
Ja, also
ganz egozentrisch mal formuliert.
Ob ich mir das wünsche oder nicht, das geht sowieso nicht in Erfüllung, weil der einzige Wunsch ist, da noch hinfahren, wo es keine Flugplätze gibt, da ist die Welt noch in Ordnung. Und da gibt's noch einige Plätze, wie zum Beispiel die ganzen Tuamotus, die liegen also östlich vor Tahiti. Und da kommt also kein Mensch hin, wenn er nicht ein Schiff hat.
Ja.
Und das Gleiche, die ganzen Inseln zwischen Hawaii und den Philippinen, Mikronesien, ist das Gleiche. Und das sind also wirklich, glaube ich, die letzten Paradiese unserer Erde, wenn es nicht der tiefste Dschungel, Brasilien oder was, der Teufel oder Borneo, es gibt schon noch die Ecken. Aber für diese Ecken muss man Mumm haben. Also da, und nicht solche Leute, die da warten, dass sie am Flugzeug mit Flugplatz mit dem Tafel abgeholt werden vom Hotelmanager. Also solche Leute sind nicht für die Paradiese gemacht.
Wie würde es dir denn gehen, wenn du jetzt hier einen deiner Vorträge hältst auf der Messe und irgendeinen traumhaften Strand zeigst, der dir ganz besonders gut gefällt und dann sagen 200 Leute auf einen Schlag, ja, da reise ich jetzt auch in nächste Woche.
Diesen Fehler habe ich einmal gemacht.
Denn es ist ja schon so, dass du mit deinem Buch, mit deinen Vorträgen oder jetzt wie auch in unserem Gespräch durchaus natürlich auch inspirieren, dass die Menschen auch aufbrechen wollen und solche Dinge sehen und erleben möchten.
Diesen Fehler habe ich einmal gemacht, mit zum Beispiel Nanomea oben, wo ich also ein halbes Jahr in diesem einsamen Atoll war. Experiment, Paradiesexperiment, muss ich sagen, habe ich einem Amerikaner weitergegeben, habe ihm sogar meine Seekarten gegeben und der hat es also nachvollzogen und hat es selber traumhaft gefunden und ein Jahr oder 2 Jahre später war er wieder in Amerika und hat es also dann in die amerikanische Segeljachtzeitung gesetzt und das hat sich also dann rumgesprochen und da waren also ein Jahr später waren 40 Yachten in Nanomea. Alles diese Leute, die also vor den Zyklonen fliehen und runter nach Neuseeland auf dem Normalwege gehen, die haben sich alle entschlossen, Richtung Äquator raufzufahren nach Nanomea. Und was ich da gehört habe, was sich da abgespielt hat, das war die Hölle da oben. Und das ist also dann, daraus habe ich also gelernt und ich kenne also viele Paradiese, und die werde ich also nicht weitergeben.
Gelernt ist ein guter Punkt, um zum Abschluss zu kommen, nämlich mit einer Rubrik, die wir in vielen Folgen haben, die Halbsätze. Das heißt, ich würde einfach einen Halbsatz vorgeben und du hast die Freude, ihn zu beenden. Muss aber nicht in einem Halbsatz sein, kann so knapp oder ausführlich sein, wie du möchtest. Und zum Thema Lernen ist auch der erste Satz, gegebenenfalls, je nachdem, wie du ihn für dich interpretierst. Wenn ich eine Abschlussrede an einer Uni halten dürfte, oder sollte sogar, dann würde ich den Absolventen sagen,
tut erst einmal euer Inneres durchforsten, ob sie überhaupt für solche Reisen fähig sind. Denn ich habe also so viele junge Leute kennengelernt, die haben Dreams im Kopf.
Träume.
Und diese Träume können sie nie erfüllen, weil sie Weicheier sind. Ja, man muss also wirklich ein harter Typ sein, um mit solchen Einsamkeiten zurechtkommen, mit solchen Völkern zurechtkommen. Und die haben also alle Träume im Kopf, die sie körperlich nie erfüllen, vor allen Dingen geistig nicht.
Ja, okay, guter Punkt. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn?
Ja, wenn ich sie erfolgreich zum Abschluss bringe. Wenn ich meine Träume erfüllt habe. Wenn ich genau das vollzogen habe, was ich mir eingebildet habe, und wenn das alles dann zum Guten ausgegangen ist, dann war die Reise erfolgreich.
Im Einklang mit mir selbst zu stehen bedeutet für mich?
Ja, das ist also, glaube ich, das Wichtigste überhaupt bei solchen Reisen, wie ich sie mache. Wenn du keinen Einklang mit dir selber findest, ja, dann bleib zu Hause, wo die Touristen sind.
Wie schaffst du es, mit dir selbst im Einklang zu sein?
Das ist mental. Das ist mental, bin ich so stark. Ich kann also wirklich, ich habe so einen wahnsinnigen Kopf, dass ich teilweise also Schmerzen besiege, wenn ich will. Ne, wenn ich mir das einbilde, nein, du musst da durch. Ich habe also manchmal solche Schmerzen irgendwo durch den Dschungel und irgendwas, meine Knie sind kaputt. Aber ich kann mich also dann geistig also toppen, dass ich also das trotzdem durchziehe.
Bist du nie schlecht drauf, nie deprimiert, niedergeschlagen, traurig, allein? Hast du sowas nicht?
Das kenne ich nicht. Nein, weil wenn ich also denke, dass ich also jetzt eine Trübsal blase, dann wo sehe ich da irgendwie einen Ausweg? Ausweg finde ich nur, wenn ich gut getopft bin, wenn ich also Freude im Herzen habe oder einfach Biss habe, diese Traurigkeit zu ändern, dass also was Besseres rauskommt. Denn in dieser Traurigkeit weiterschweben, da kommt kein Erfolg raus. Also muss ich was ändern.
Unter einem Abenteuer verstehe ich?
Ja, Abenteuer ist eigentlich für mich das, was nicht jeder Mensch vollziehen kann. Und wo ich also meine Freude finde dabei. Das ist also für mich ein Abenteuer.
Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich?
Oh, eine Reise, das ist also für mich eine schreckliche Vorstellung, weil ich will noch viele Reisen unternehmen und ich hoffe, ich wäre so alt wie mein Opa, der war 102 und solange das nicht irgendwie in die Nähe kommt, mit einer Reise tue ich mir überhaupt gar nicht abgeben.
Lässt du dich einfach nicht drauf ein, auch okay. Nee. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Größten Erfolg. Ja, ich glaube, dass ich also mich vom Kotzbrocken zum normalen Menschen oder back to the roots geformt habe, weil jetzt ich bin also kein neidischer Mensch, der irgendwas erreichen will, was für andere so wichtig ist. Und das ist also für mich der größte Erfolg, dass ich ganz bescheiden glücklich bin.
Ich bedauere,
dass ich schon so alt bin, weil ich noch so viel erleben möchte. Ich hätte immer wieder ich möchte noch ins All raus. Ich habe es ja heute erst erwähnt, wenn jetzt die Frage aufkommt hat, würdest du, also Chance vielleicht, dass du zurückkommst, 50-50, würdest du zum Mars fliegen, wäre ich sofort dabei.
Wenn ich an die Zukunft denke,
an die Zukunft denke, da wird man schlecht. Da wird mir direkt schlecht, weil ich mir vorstelle, dass ich jetzt in ein Alter komme, wo die Knochen nicht mehr so mitmachen, dass ich vielleicht in die Nähe komme, wo man sich um mich kümmern muss. Und alleine, dass andere, dass ich von der Hilfe anderen Leuten abhängig bin, da wird mir richtig schlecht. Da möchte ich am liebsten gleich sterben.
Aber soweit ist es zum Glück noch nicht, denn soweit ich weiß, begibst du dich ziemlich zeitnah wieder auf die Reise.
Ja, ja, ich habe also mein Schiff jetzt in Malaysia und meine nächste Reise geht nach Indonesien. Und dann habe ich mir eigentlich wieder vorgenommen, egal wie es vielleicht ausartet, aber es wird schwierig werden, wieder zurück in die Südsee. Das sind für mich die letzten Paradiese, weil Amerika, wenn ich mir vorstelle, wo so viele Backpackers drüben rumhopsen, kann ich mir nicht als Paradiese vorstellen.
Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Rückkehr und bei der nächsten Reise auf deiner Yacht. Ich habe das Gefühl, du hast auf jeden Fall noch viel vor und auch noch so einiges an Saft im Tank. Und ich danke dir herzlich für das Gespräch. Es war sehr unterhaltsam, sehr interessant. Vielen Dank.
Ja, ich danke für die Einladung.
Dankeschön. So, das war Gangerl. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch einen kleinen Audiogruß von André Schumacher. Der war ja schon dreimal hier zu Gast. Und mit ihm plane ich für den August und September 2020 jeweils eine Ausgabe des neuen Weltwach-Festivals auf seinem wundervollen Kunterbunthof. Wir planen es zumindest für den Fall, dass Corona es zulässt. Wir hoffen es sehr. Und ihr könnt euch natürlich weiterhin anmelden. Und zwar völlig ohne finanzielles Risiko. Die Rechnung, die stellen wir erst dann aus, wenn auch tatsächlich sicher ist, dass die Corona-Lage es zulässt, das Festival durchzuführen. Es wird auf jeden Fall grandios werden, das kann ich versprechen. Infos dazu findet ihr auf weltwach.de und jetzt übergebe ich kurz das Wort an André.
Hallo lieber Erik, hier ist der André Schumacher vom Kunterbunthof. Einen lieben Gruß sende ich von der Ostseeküste an die Hörer des Weltwach-Podcasts. Ich wollte mal einen kleinen Zwischenstand durchgeben in Zeiten von Corona. Zum einen, unser Reise- und Outdoor-Festival entwickelt sich ganz hervorragend. Der August-Termin ist schon fast ausverkauft. Es gibt noch, ich glaube, 6 Karten von den 50 Plätzen, die es gab. Und für das Wochenende mit Axel Brümmer im September, ein hochgeschätzter Kollege von mir, in der Tat jene Person, die mich zum Weltreisen gebracht hat, als ich nämlich seinen Vortrag einer 5-jährigen Weltumradelung gesehen habe. Das war Anfang der 90er Jahre. Dieser Axel Brümmer kommt zu uns auf den Kunterbunthof und wird hier von seinem Klassiker, von dieser 5-jährigen Radtour um die Welt besuchen. Legt sogar noch einen drauf, weil er hat all die Menschen, die er damals getroffen hat in den 90er Jahren, nochmal besucht, hat die Welt nochmal umradelt und hat die interessantesten Menschen wieder getroffen. Und von dieser quasi zweiten Reise um die Welt, verwoben mit der ersten, wird er hier erzählen. Ganz toller Vortrag, ganz inspirierende Persönlichkeit. Das wird es im September geben und dafür sind, glaube ich, noch so knapp 20 Tickets verfügbar. In der Tat läuft es gerade so gut mit dem Festival und es macht so viel Spaß und es gibt so viel schönes Feedback, dass wir schon überlegen, ob wir nicht im nächsten Jahr wieder ein paar Sommerwochenenden dafür blockieren und dann andere neue Referenten einladen und wieder schöne Reisewochenenden hier machen. So, wie läuft's auf dem Kunterbunthof? Wir sind ziemlich geplättet hier durch die Corona-Krise. Meine Shows wurden ja abgesagt. Meine Reisen wurden alle abgesagt. Ich führe ja Fotoreisen, auch die konnten nicht stattfinden. Und als wir schließlich dachten, dass wir ja wenigstens noch den Hof haben und hier Gäste empfangen können, da wurde uns auch das Beherbergungsgewerbe geschlossen. Das heißt, uns ist gerade alles zusammengebrochen und wir leben hier einigermaßen im Ausnahmezustand und haben uns deshalb ein paar witzige Spenden- und Crowdfunding-Projekte einfallen lassen. Und die wollte ich euch kurz erzählen. Vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer Lust, teilzunehmen. Man kann nämlich zum Beispiel symbolische Ziegelsteine kaufen. Ein Ziegelstein kostet 200 Euro. Und man kann den dann einlösen gegen ein Urlaubswochenende für die ganze Familie in einer Unterkunft eurer Wahl. Man kann hier wohnen in ganz wunderschönen Luxusjurten. Wir haben ein Tiny Blockhaus, wir haben eine Ferienwohnung im alten Bauernhaus Überall in diesen Unterkünften kann man Urlaub machen für 1 bis 4 Personen, ein ganzes Wochenende lang. Und eine Flasche spanischen Rotwein gibt's noch oben drauf. So ein Wochenende kann man dann einlösen, wann man will, diesen Sommer, nächsten, auch noch in 5 Jahren. Das läuft nicht weg. Kostet 1 Ziegelstein. Wenn man länger bleiben will, eine Woche lang, kann man 3 Ziegelsteine kaufen. Und wenn man einen ganzen Monat bleiben möchte, mal raus aus dem Stress der Großstadt, kostet das 5 Ziegelsteine. Nee, 6. Und was gibt's noch? Dann kann man noch Baumpate werden. Und zwar kostet ein Obstbaum eurer Wahl 100 Euro. Wir kaufen dann den Obstbaum. Wir pflanzen den, wir kaufen Dünger, wir hegen und pflegen den, wir entasten ihn jedes Jahr. Und immer wenn ihr auf den Hof kommt, könnt ihr euch alles an Früchten mitnehmen, was eben dranhängt. Ein ganz tolles Geschenk, könnt ihr euch selber machen, könnt ihr euren Kindern machen, könnt ihr der Ehefrau machen, was ihr möchtet. Ihr könnt auch mehrere kaufen. Wir hatten jetzt die ersten Familien, die haben 3 Obstbäume gekauft, für jedes Kind 1. Wir pflanzen die hier. Die Bäume bekommen dann ein Namensschild umgehangen und das ist dann euer Baum. Und ihr dürft die Früchte ernten euer Leben lang, solange ihr wollt. Also auch das ein ganz schönes Projekt. Was kann man dann noch machen? Man kann auch meine Bücher kaufen. Dazu geht ihr am besten mal auf andre-schumacher.de/Buch. Und dann kommt ihr auf einen Reisebericht unserer Reise mit dem Lastenfahrrad durch Europa. 6 Monate lang. Vom Grunterbundhof an der Ostsee bis nach Pamplona im Baskenland. Ganz toller, inspirierender, witziger Reisebericht. Einmal quer durch Europa mit einem Lastenfahrrad und einem kleinen Baby. 1,5 Jahre war unser Sohn alt, sind wir mit dem unterwegs gewesen. Ein ganz großer Spaß. Toll bebildert auch. Mach Lust auf ein Reisen, auf ein Leben nach Corona. Kann man über meine Webseite bestellen. Wir richten auch gerne Rabatte ein, wenn ihr mehrere nehmt, kann man toll verschenken, kann man zu Hause lesen bei Ausgangssperre. Also auch das eine Möglichkeit. So, und damit verabschiede ich mich, wünsche allen Zuhörern und auch dir, lieber Erik, alles Gute, alles Liebe, bleibt gesund und bis auf bald hier am Grunterbundhof oder mal auf einer Bühne oder auf Reisen. Tschüss, alles Liebe, alles Gute. Von der Ostsee.
Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn auch ihr erwägt, eine Rezension oder Bewertung in der Apple Podcast App zu hinterlassen und darüber hinaus einmal einen Blick auf das bald erscheinende Weltwachbuch werft, zu finden auf weltwach.de im Shop. Macht's gut, euer Erik.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.